Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Es zeigt sich immer wieder, dass es auch schwierig ist, Ehrenamtliche zu finden, die sich begeistern können oder einfach sagen, ich mache das kostenlos, in Anführungsstrichen.
Man macht das ja nicht aus dem Grund, Geld zu verdienen, sondern eigentlich ja aus anderen Gründen. Nämlich, dass man für sich was mitnimmt und auch für eine andere Person einfach was gibt. Also man kriegt ja viel, viel mehr zurück als das Geld. Weil ich neben meinem normalen Job, sag ich jetzt mal, noch gerne was ganz anderes machen wollte. Also ja, was den Menschen was bringt, was der Gesellschaft was bringt, wo ich irgendwie was Gutes tun kann.
Ich glaube, vieles fängt schon ganz unten an, dass wir uns bewusst machen, in welchem Umfeld sich Kommunalpolitik eben bewegt. Eben im Ehrenamt, in der Freizeit.
Ohne Ehrenamtliche würde in Deutschland vieles nicht laufen. Ob in der Nachbarschafts- oder Flüchtlingshilfe, in der Pflege oder bei der Unterstützung benachteiligter Kinder. Eine funktionierende Demokratie braucht eine starke Zivilgesellschaft. Schätzungsweise jeder dritte Deutsche engagiert sich ehrenamtlich und leistet unbezahlte Arbeit in gesellschaftlichen Bereichen, die wirklich wichtig sind. Durch dieses Engagement spart der Staat Milliarden Euro. Was treibt die Menschen an, sich in ihrer Freizeit zu engagieren? Alltagshelden. Warum ohne Ehrenamt nichts läuft? Unser Thema heute im Wochenendjournal. Und dazu begrüßt Sie Claudia Hennen.
Beim Besuchsdienst Duo in Köln besuchen freiwillige Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Sie verbringen Zeit miteinander, helfen im Alltag und entlasten auf diese Weise pflegende Angehörige. Ich treffe jetzt hier in der Kölner Innenstadt Marlen Zeltner. Sie ist 29 Jahre alt und macht dieses Ehrenamt seit ein paar Monaten.
Da sind wir. Da ist ja immer noch ein Rätsel aus der Zeitung. Das hast du nicht zu Ende gemacht. Es liegt bereit.
Direkt erwischt.
Was sind das für Rätsel? Kreuzworträtsel.
Genau, wir haben hier mal zusammen so ein Kreuzworträtsel gemacht, als schlechtes Wetter war. Mhm. Und das haben wir nicht ganz zu Ende gemacht, weil bei manchen Fragen mussten wir nicht weiter.
Bei mir ist das ja im Moment wirklich so, dass ich gar nicht so viel weiß und also so ein Kreuzworträtsel auch gar nicht richtig wegkriege. Also dazu bin ich zu malat, also das schaffe ich nicht so genau. So fit bin ich einfach nicht mehr. Ich habe das auch jetzt bei meinen Übungen oft gemerkt. Gestern war ich auch wieder bei der Reha. Da habe ich zum Schluss mich nur noch geheult und habe gedacht, oh nee, also ich mache, will alles das nicht. So, nun bin ich aber hier, ich wusste ja, du kommst, mein Sonnenschein für mich und du lachst immer so schön laut. So, also von daher ist es gut, ist es gut.
Aber du ein Wasser, ne?
Ich nehme Wasser.
Karin ist 77 Jahre alt, trägt ein T-Shirt und Stoffhose. Fast ihr ganzes Leben lang hat die ehemalige Psychotherapeutin in Hamburg verbracht. Nachdem bei ihr Demenz diagnostiziert wurde, zog sie nach Köln, um in der Nähe ihrer Tochter zu leben. Marlen Zeltner besucht Karin jeden Donnerstag für 2 Stunden. Dann gehen sie gemeinsam einkaufen oder unternehmen was Schönes. Für Regentage wie heute hat Marlen eine Spielesammlung mitgebracht. Die Frauen entscheiden sich, Kniffel zu spielen.
Die Würfel sind schon da.
Da sind sie.
Weißt du noch, wie es geht?
Hä?
Weißt du noch, wie es geht?
Ja.
Also alle rein.
Alle rein und dann gucken, was wir machen können.
Genau.
Ja.
Wir fangen einfach wieder an. Oder? Dann kommen wir wieder rein.
So, das
sieht gut aus. Ja.
3 mal die 6.
Jetzt könntest du auch den Dreierpasch machen, weil er zählt die 5 und die 3 auch mit.
Karin, ja. Was bedeutet der Besuch von Marlen für Sie einmal die Woche?
Das kann ich Ihnen sagen. Also als ich das gehört habe, dass da jemand ist, dass ich nicht immer alleine bin, dass ich mit ihr rausgehen kann, überall, wo wir hin können. Also sie bietet mir Freiräume. Das ist überhaupt das Wichtigste, was ich habe von ihr.
Frau Zeltner, Sie sind 29 Jahre alt und Sie arbeiten quasi Vollzeit. Und dann ein Ehrenamt am frühen Abend, am Nachmittag. Jetzt könnte man salopp fragen, warum tun Sie sich das an?
Weil ich neben meinem normalen Job, sage ich jetzt mal, noch gerne was ganz anderes machen wollte. Also was den Menschen was bringt, was der Gesellschaft was bringt, wo ich irgendwie was Gutes tun kann. Was mir aber auch was Gutes bringt, ja, einfach mich ein bisschen engagieren. Was Gutes mit der Zeit anstellen.
Und Sie helfen natürlich jetzt nicht nur Karin, sondern Sie helfen ja auch der Tochter von Karin, die ein kleines Kind hat und eben auch nicht immer hier sein kann. Aber nochmal die Frage, warum dieses Ehrenamt?
Ja, weil ich eigentlich gerne mit älteren Leuten Zeit verbringe, weil ich finde, die haben immer coole Geschichten zu erzählen von früher. Ich war auch früher ganz viel bei meinen Großeltern. Ja, ich mag das einfach, weil ältere Leute, die haben schon so viel erlebt, von denen kann man auch voll viel lernen. Das ist einfach auch cool, so mit einer anderen Generation auch in Kontakt zu kommen. Deswegen kam für mich eigentlich das am meisten in Frage.
Wenn Sie jetzt sich so in Ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis umsehen, wer macht das wie Sie?
Kenne ich tatsächlich jetzt persönlich keinen, ja.
Sie haben richtig in dieses Ehrenamt investiert, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Zeitlich haben Sie 40 Stunden Fortbildung vorab gemacht, bevor Sie sich getroffen haben. Das ist ja eine Menge Zeit. War das notwendig aus Ihrer Sicht?
Ja, das war schon gut, so ein paar Sachen zu erfahren. Gerade über die Demenz hat man da viel erfahren. Auch so, was man dann mit den Personen unternehmen kann und allgemein auch über die Krankheit so ein bisschen Vorwissen. Ja, und das ist auch cool, dass man da so Ansprechpartner hat, an die man sich wenden kann, wenn man mal irgendwie Fragen hat. Oder ich kenne ja auch die anderen Ehrenamtlichen zum Teil, die das auch machen. Da kann man sich da auch mal austauschen. Deswegen passt das gut.
Es gibt eine Aufwandsentschädigung hierfür. Darf ich fragen, wie hoch die ist?
Ja, das sind 7,50 Euro pro Stunde.
Ist das aus Ihrer Sicht genug?
Also als ich mich entschieden habe, ein Ehrenamt zu machen, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass man gar kein Geld bekommt. Und ich finde es auch in Ordnung, weil man macht das ja nicht aus dem Grund, Geld zu verdienen, sondern eigentlich ja aus anderen Gründen.
Nämlich?
Nämlich, dass man für sich was mitnimmt und auch für eine andere Person einfach was gibt. Also man kriegt ja viel, viel mehr zurück als das Geld. Wenn jetzt die Karin zu mir sagt, dass es für sie so schön ist, dass ich dann immer einmal die Woche da bin, dann ist das für mich ja viel mehr wert als das Geld, was ich dafür bekommen kann.
Hier fiel das Wort Sonnenschein, wenn Sie durch die Tür kommen.
Ja, das ist natürlich, also das ist viel, viel mehr wert als 1.000 Euro, ja, wenn ich sowas höre.
Kölner Freiwilligenagentur, groß?
Ja, das freut mich ja, dass Sie sich da bei uns melden. Also wir starten im Oktober die nächste Schulung und da suchen wir tatsächlich gerne noch Menschen, die mitmachen möchten.
Corinna Goos von der Kölner Freiwilligenagentur koordiniert den Besuchsdienst für Demenzkranke. Die Freiwilligenagentur ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, jeder Person, die sich ehrenamtlich betätigen möchte, das passende Engagement zu vermitteln. Corinna Goos berät und unterstützt die Ehrenamtlichen, organisiert Fortbildungen und Informationsabende zum Thema Demenz.
Das ist so ein wichtiges Thema, was so viele Menschen betrifft. Es ist aber eins, da wird man echt ordentlich ins kalte Wasser geschubst, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist. Und deswegen ist das gut, wenn wir die Freiwilligen da vorher ausführlich drauf vorbereiten. Denn die sollen ja entspannt in den Besuchen, ne, mit Freude dahin gehen und nicht ein bisschen auch mit Bange und mit Angst, ob sie das denn jetzt alles richtig machen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass Strukturen geschaffen werden. Also an vielen Stellen braucht Ehrenamt auch einfach Hauptamt, damit es gut funktioniert und dass die Stadt Köln das Geld zur Verfügung stellt, um hier die hauptamtliche Koordination von dem Besuchsdienst überhaupt möglich zu machen. Das ist einfach großartig. Das tun nicht alle Kommunen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor nochmal, damit Ehrenamt gelingen kann.
Und eine Kontinuität in der Unterstützung wahrscheinlich auch.
Ja, manche Freiwillige sind bei uns schon seit über zehn Jahren dabei. Das ist jetzt kein Muss. Es ist auch wunderbar, wenn jemand nach einem Jahr sagt, so und jetzt schlägt mein Herz für was anderes. Aber dieser lange Zeitraum, der zeigt ja, dass wir die gut mitnehmen. Ansonsten glaube ich, wären viele Leute sicherlich auch schon lange ausgestiegen. Und Demenz ist eine Riesenherausforderung für unsere Gesellschaft. Und wir sind davon überzeugt, dass sich dieses Thema nicht lösen lässt, nur durch die professionellen Strukturen. Ich glaube, beim Thema Demenz ist das etwas, wo wir das nur gemeinschaftlich hinbekommen.
Soziales Engagement und Ehrenamt kann auch von Unternehmen gefördert werden. Und deshalb bin ich heute mit dem NABU und der Zürich-Versicherung verabredet in einem Naturschutzgebiet am Stadtrand von Köln. Und ich stehe auf einer Wiese. Hier sind 15 Mitarbeitende der Zürich Group Deutschland damit beschäftigt, mit Rechen diese Wiese zu säubern. Die wurde vorher gemäht. Ja, ich wende mich gerade mal an diese Truppe hier und frage mal, wie läuft's denn so?
Ja, der Beginn ist super, ne? Noch sind wir frisch, noch sind wir im Schatten. Mal schauen, wie es weitergeht.
Haben Sie so eine ähnliche Aktion schon mal gemacht?
Ja, die Zürich bietet allen Mitarbeitern zweimal im Jahr die Möglichkeit, an ähnlichen Tätigkeiten teilzunehmen.
Wir waren dieses Jahr sogenannten Community Days.
Genau, das nennen wir Community Day. Und dieses Jahr waren wir zum Beispiel auch auf dem Kinder- und Sportfest schon. Bei der Viktoria Köln im Stadion, haben dort geholfen.
Das ist was ganz anderes, als am Schreibtisch zu sitzen, was Sie ja wahrscheinlich sonst tun.
Definitiv. Ich merke dann auch schon nach einer halben Stunde, dass man dann anfängt zu ölen. Aber es ist toll, wenn man anderen Leuten da natürlich irgendwie helfen kann und das unterstützt wird.
Sie haben jetzt alle so T-Shirts auch an. Da steht dann helfende Hände drauf und das Emblem des Unternehmens. Ist das für Sie auch etwas, was den Zusammenhalt ein bisschen fördert?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen lernen wir auch dadurch mehr Kollegen kennen. Wir sind ja nicht alle aus dem gleichen Bereich. Und von daher ist das natürlich toll, gemeinsam was zu machen, zwischendurch auch mal ein bisschen die Leute kennenzulernen, ein bisschen zu schnacken und dann einfach zu sehen, okay, es macht gemeinsam einfach deutlich mehr Spaß, als wenn das jeder alleine macht.
So, hier kommt jetzt Birgit Röttering vom NABU. Sie leitet die Aktion. Frau Röttering, wie läuft's?
Super läuft's. Wir haben unten angefangen am Pufferstreifen. Der Pufferstreifen trennt das Naturschutzgebiet zum herkömmlichen Acker. Da haben die jungen Angestellten schon ganz fleißig gehakt und die erste Ladung Saatgut haben wir schon abgetragen.
Ja, Sie haben es vorhin in der Einführung gesagt, die Stadt Köln hat nicht die Kapazität, personell eine solche Fläche, eine so seltene Naturschutzfläche auch hier mit dieser Binnendüne zu pflegen. Ja, was heißt das dann letzten Endes? Ohne die Unternehmen würde es nicht gehen, ohne diesen Einsatz Freiwilliger.
Genau, diese Fläche ist doch relativ klein. Das heißt, die Stadt hat keine Möglichkeit, mit Maschineneinsatz hier reinzukommen. Es ist natürlich viel einfacher, hier mit kleinem Gerät was zu machen. Und da freuen wir uns sehr, dass die Zürich Versicherung sagt, wir haben 17, 20 Leute, die uns unterstützen, helfen. Das ist für uns sehr viel wert, weil damit kriegen wir diese Fläche heute tatsächlich dann auch abgehakt.
Es wird aber einen ganzen Tag dauern, denke ich mal, ne? Ich stehe jetzt hier am Fuß der Wiese. Also es ist schon, ja. Vor allem diese Wurzelentfernung ist ja anstrengend, ne? Diese Brombeerwurzeln überall.
Genau, da die Ranken sich immer wieder neu in den Boden setzen, muss man sie halt auch händisch rausziehen bzw. abschneiden. Das dauert eine Weile, da wir aber auch viele Leute sind, machen wir das heute mal sehr akribisch.
Ich bin jetzt bei Claudia Oberdörfer-Küsters. Sie kümmert sich um Nachhaltigkeitsprojekte im Unternehmen und sie hat diesen Einsatz mit initiiert. Sie hat eine Baumschere in der Hand und versucht hier eine Brombeerwurzel.
Eine Brombeerwurzel, genau. Eine Brombeerwurzel, die müssen wir hier entfernen.
Hat geklappt. Wir kommen voran.
Das ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit, dass ein Unternehmen zwei Tage im Jahr Sie quasi vom Schreibtisch wegholt.
Ja,
was halten Sie davon?
Ich finde das total toll. Also ich habe auch tatsächlich beide Tage genutzt. Also den einen hier heute in der Natur für NABU. Und der andere Tag war Fahrradfahren. und Kilometer sammeln, um dann für die Zürich Kinder- und Jugendstiftung bzw. für den bunten Kreis zu spenden. Da kamen 26.000 Euro zusammen.
So, geschafft. Jawohl. Die nächste Wurzel. Sie sind unermüdlich, Frau Oberdörfer-Küsters. Was bedeutet das hier, solche Community Days für das Unternehmen?
Zum einen ist es Teambuilding-Prozess in jedem Fall. Zum anderen ist es Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft. Und vom Inhaltlichen her ist es die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz erlebbar, erfahrbar zu machen und zu begreifen, damit zu arbeiten. Und letztlich und endlich dann das auch mit in den Büroalltag zurückzunehmen. Und wir schaffen hier einfach in kurzer Zeit sehr viel zusammen. Und das zeigt auch, was Teamarbeit ermöglicht.
Dann ist das ja nicht verpflichtend, diese Community Days, ne? Aber wie werden die abgefragt? Wie kommt das so an?
Das wird gut abgefragt, das wird auch gut angenommen. Jeder hat im Schnitt, denke ich, zumindest einen Community-Tag durchlebt. Und ja, wir schaffen es dann halt übers Jahr gesehen, die Zeiten außerhalb des Büros auch in den Arbeitsalltag zu integrieren. Der Vorteil dieser Aktion ist einfach, dass man mit so einem Tag auch mal reinschnuppern kann. Wie fühlt sich Ehrenamt an? Wie fühle ich mich damit? Und vielleicht ist es ja auch der Impuls, sich woanders dauerhaft, zum Beispiel beim NABU, zu engagieren und kleine Rollen zu übernehmen.
So, hier ist auch noch eine Mitarbeitende.
Also Ehrenamt finde ich grundsätzlich super wichtig. Ich bin auch privat ehrenamtlich engagiert. Es ist also wirklich für die Mitarbeitenden sehr einfach. Man muss sich nur anmelden und der Rest wird alles organisiert. Es gibt hier Lunchtüten für die Mittagspause. Und deswegen ist es für uns denkbar einfach und die Schwelle, das zu machen, dann einfach so niedrig, dass auch sich auch wirklich immer sehr, sehr viele finden, die dann dabei sind. Es geht grundsätzlich um die Kultur eines Unternehmens, dass solche Sachen immens an Bedeutung gewonnen haben. Und das ist mittlerweile auf einem Arbeitsmarkt, wo Fachkräftemangel herrscht, glaube ich, auch wirklich ein Kriterium. Dass man, wenn man im Bewerbungsgespräch, wenn dann sowas zur Sprache kommt, dann auch sagen kann, natürlich ist uns das wichtig. Es ist eine Wertschätzung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Natur und auch gegenüber den Mitarbeitenden.
Ein Stützpfeiler der Demokratie ist das politische Ehrenamt. Kommunalpolitik wäre ohne Ehrenamtliche nicht denkbar. Einer, der 15 Jahre in der Kölner Kommunalpolitik gewirkt hat und darüber auch ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Kleine Helden, eine Liebeserklärung an Ehrenamt und Kommunalpolitik, das ist Marco Pagano. Er war 15 Jahre Bezirksbürgermeister in Köln-Kalk, einem Stadtviertel im Rechtsrheinischen. Hallo, Herr Pagano.
Ja, schönen guten Tag.
Wir stehen jetzt hier beim Bezirksrathaus. Werden Sie eigentlich noch ab und zu von Leuten erkannt?
Ja, das passiert täglich. Das ist in der Bezirkspolitik gang und gäbe. Sie wohnen und leben in Ihrem Bezirk, also praktisch in Ihrem Wahlkreis. Und man kennt sich, nach so vielen Jahren ist das auch vollkommen normal und das ist auch schön.
Es sind dicke Bretter, die Sie bohren mussten in der Kommunalpolitik. Und ein solches dickes Brett, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Nämlich die Hallen Kalk, ein prominentes Industrieareal im Rechtsrheinischen. Dann gehen wir mal los.
Alles klar.
Die Sanierung der Hallen Kalk war eines von Marco Paganos Leuchtturmprojekten während seiner Zeit als Bezirkspolitiker. Für die Wiederbelebung der historischen Fabrikhallen mit den roten Backsteinfassaden hat er gekämpft, bis er vor 4 Jahren aus der Kommunalpolitik ausstieg.
So, jetzt sind wir angekommen.
Genau, also wir stehen praktisch vor der Halle Kalk, also eine Halle, die vom Schauspiel, vor 20 Jahren rege genutzt wurde mit großen Programmen, die aber in den letzten 10, 15 Jahren für die Öffentlichkeit schon leer stand. Und ich hätte mir gewünscht, wir hätten damals die Kammeroper Köln. Die saßen damals in Pulheim vor der Grenze der Stadt Köln. Die wollten unbedingt hier rein. Wir haben gemeinsam dafür gekämpft, aber das Kulturdezernat hat das damals ignoriert. Und von daher ist da bis heute nichts passiert. Und es hätte ein Motor für die Entwicklung des gesamten Areals werden können.
Das muss man wegstecken können als Kommunalpolitiker, richtig?
Auf jeden Fall. Also für mich, der es ja seit 4 Jahren nicht mehr ist, ist es extrem frustrierend. Und wir haben gemeinsam mit vielen Menschen einen Plan erarbeitet vor Jahren, Bürgerbeteiligung, wie man das künftig nutzen kann. Wohnen, Arbeiten, Subkultur. Ein toller Plan, tolle Kompromisse. Wir hatten jetzt die Montagsstiftung eigentlich an Bord, ein Partner, der für so ein urbanes Projekt vielleicht nicht komplett, aber ein wichtiger Motor auch wieder sein kann. Die springen jetzt ab, weil es innerhalb einer Verwaltung nicht geschafft wird, das Thema so voranzutreiben. Und wenn das jetzt wirklich wieder auf Start geht, ja, dann ja, sehe ich irgendwann schon die Abrissbirne und dann ist hier alles für die Katz gewesen. Und das ist super frustrierend.
Die schwierigen Verwaltungsprozesse waren nicht allein der Grund, warum der 43-Jährige der Kommunalpolitik den Rücken kehrte. Der Diplom-Informationswirt bekam ein attraktives Jobangebot und sah sich nicht mehr imstande, das politische Ehrenamt nebenbei so auszuüben, dass es den Ansprüchen der Bevölkerung genügen würde. Zeitmangel, überzogene Erwartungshaltungen der Bürger und der Partei, dazu fehlende Anerkennung bei zugleich hochkomplexen Anforderungen. Das sind für Marco Pagano die Herausforderungen im politischen Ehrenamt.
Ah, das ist schon eine Mischung aus, ich kann wirklich anpacken, ich kann Sachen bewegen. Manches braucht sehr viel Zeit, braucht länger, manches geht auch schneller. Und gleichzeitig ist es auch eine Zeit voller Entbehrungen, weil in all der Zeit habe ich meine Kinder eben nicht gesehen. Meine Frau hat sehr viele Last auf sich nehmen müssen, um das auch alleine zu stemmen. Also ohne wäre das gar nicht gegangen.
Also vor allem bei Abendterminen zum Beispiel?
Natürlich, genau. Also man ist schon 15 bis 20 Wochenstunden durchschnittlich unterwegs. Vieles findet ja eben in der Freizeit statt, also im Feierabend, weil tagsüber muss ich arbeiten.
Oder am Wochenende.
Oder am Wochenende. Man ist ja immer im Stress. Man möchte sich vielleicht was anderes vornehmen, machen einen Ausflug. Geht gerade nicht, muss zum Sommerfest XY.
Und dazu kommt, es gibt ja nur eine Aufwandsentschädigung. Was haben Sie denn so bekommen als Bezirksbürgermeister eines Bezirks mit 120.000 Einwohnern?
Genau, also tatsächlich ist der Stadtbezirk Kalk so groß, habe ich jetzt gelernt, wie Monaco oder wie auch der Vatikan. Aber wenn wir näher gucken, ist es vielleicht vergleichbar wie eine Stadt wie Leverkusen oder Bergisch Gladbach. Was bekommt man? Also man macht es im Ehrenamt. Ein einfacher Bezirksvertreter, das ist dann der Abgeordnete. Die Abgeordnete im Bezirksparlament bekommt um die 280, 290 Euro zu versteuern. Mit einer höheren Aufgabe, zum Beispiel als Fraktionsvorsitzender, der ich auch schon mal war, da kriegt man das Doppelte. Oder als Bezirksbürgermeister eben das Dreifache, also 700 irgendwas Euro waren es bei mir damals. Aber das dient ja auch dazu, dass man gewisse Ausgaben deckt, die man hat. Also, dass man Geschenke mitbringt, wenn man irgendwo eingeladen ist zum Krönungsball der Schützen, zum Sommerfest des sozialen Vereins etc. Als Bürgermeister hatte ich immer noch ein Büro und hatte auch da natürlich Sachmittel und hatte es da etwas einfacher. Aber als einfacher Bezirksvertreter versuche ich mit 280 Euro mein Büromaterial zu kaufen und.
Also da zahlt man doch drauf.
Ja, am Ende schon. Also, oder man sagt, ich mache es aufs Minimum. Ist ja jeder selber in der Lage zu entscheiden, was gibt man zeitlich rein, was gibt man dann finanziell rein. Aber am Ende zahlst du drauf.
Und jetzt haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass dem politischen Ehrenamt immer weniger Respekt entgegengebracht wird. Also Pöbeleien bis hin sogar zu Drohungen gehören leider zum Alltag von Kommunalpolitikern. Was haben Sie da so erlebt, auch gerade in der Hochphase der Flüchtlingswelle 2015?
Ja, also der Ton ist rauer geworden, das merkt man. Also als ich angefangen habe, Mitte der 2000er Jahre mich zu engagieren, war das noch eine andere Welt, als das heute ist. Und das merkt man auch im Umgang auf der Straße. Also die Leute sind gereizter, Beschimpfungen sind an der Tagesordnung, also der macht sich die Taschen voll oder kannst eh keinem trauen, alles Verbrecher. Das ist schon, was früher mal so rausgehauen wurde, ist dann nicht mehr der Einzelfall gewesen, sondern mehr. Walter Lübcke ist immer das Beispiel, was ich ungern nennen muss, der ehemalige Regierungspräsident in Kassel. Bei ihm ist es leider unschön ausgegangen, er wurde hingerichtet. Aber da gibt es noch viele kleine Beispiele, bei denen viele BürgermeisterInnen mittlerweile auch ans Aufhören denken, wo das getan haben, weil sie wirklich konkreter Bedrohung ausgesetzt sind oder Gefahren für ihre Familie. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr große Sorgen bereitet. Und da sage ich, da müssen wir aufpassen, weil wenn wir da nicht einen Riegel vorschieben als Gesellschaft und ein Zeichen setzen, dass das so nicht geht, dass wir da mehr Wertschätzung, mehr Respekt brauchen, dann brechen uns ganz viele Menschen weg, die sich vielleicht in der Kommunalpolitik, der Herzkammer der Demokratie, engagieren würden, es dann aber nicht mehr tun. Und am Ende bleiben nur die Extreme. Und von denen will ich eigentlich in einem Stadtrat nicht vertreten werden.
Welche Lösungen gibt es? Wie kann es mehr Anerkennung für Kommunalpolitiker geben?
Ich glaube, vieles fängt schon ganz unten an, dass wir uns bewusst machen, in welchem Umfeld sich Kommunalpolitik eben bewegt, eben im Ehrenamt, in der Freizeit. Dass es da nicht darum geht, Geld zu verdienen, sondern dass man eben versucht, alle möglichen Aspekte, die wir hier im Zusammenleben so haben, zusammenzuführen und das Bestmögliche rauszuholen. Erster Punkt, den ich immer sage, habt mehr Respekt vor den Menschen, die sich für euch engagieren. Schätzt ihre Arbeit wert, selbst wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid, aber wisst zumindest zu schätzen, was da geleistet wird.
Ein Nachmittag im Hochsommer mit über 30 Grad. Ich bin zu Besuch bei den Kleinblernferien, einer Bildungsinitiative für armutsgefährdete Kinder. Das Ferienangebot findet in der Grundschule am Hochfelder Markt in Duisburg statt. Allerdings nicht im Schulgebäude, sondern in Containern auf dem Hof, weil die Schule gerade saniert wird. 14 Kinder malen Vorlagen aus, kunterbunte Häuser im Stil des amerikanischen Künstlers James Rizzi. Lisa Sacco unterstützt sie dabei.
So anmalen, wie du möchtest.
Alles anmalen.
Alles anmalen, den Hintergrund.
Hier?
Ja. Also wir haben gerade Projektzeit und dafür haben wir uns Projekte überlegt, die halt auch zu unserem Motto passen, also unsere Stadt Duisburg. Und jetzt machen die gerade Rizzi-Häuser. Einfach schön bunt.
Jasmin ist mit Eifer dabei. Die Zweitklässlerin war schon öfters bei den Lernferien.
Wir mussten etwas hier aufkleben, damit das so 3D-Effekt hat. Und jetzt bin ich schon hier bis und jetzt mache ich den Hintergrund noch.
Und sag mal, was machst du als Hintergrund? Was hast du dir überlegt?
Ein paar Herzen oder so.
Was magst du an den Lernferien hier?
Ist eigentlich gut? Alles. Eigentlich alles. Es macht richtig viel Spaß.
Okay. Habt ihr hier auch so Mathe und Deutsch gemacht? Ein bisschen?
Ja, ein bisschen.
Und das, war das nervig?
Eigentlich war es richtig cool, weil Climb macht alles Spaß.
Climb steht für clever lernen, immer motiviert bleiben. Doch nicht alle sind so motiviert wie Jasmin. Der Junge neben ihr hat heute keine Lust. Lisa Sacco versucht, ihn zu begeistern.
Malen macht keinen Spaß.
Ich möchte auch nicht malen, aber ich muss malen.
Aber du hast doch am Ende auch ein schönes, buntes Bild. Hat sich doch ausgezahlt. Kannst du deiner Mama zeigen oder schenken? Du kannst es ja jemandem schenken.
Der Arbeiterstadtteil Duisburg-Hochfeld gilt als sozialer Brennpunkt. Viele Kinder wachsen hier unter schwierigen Bedingungen auf. Die zweiwöchigen Kleinblernferien sind daher kostenlos.
Ja, guck mal, dann hat sie ein schönes Andenken.
Die 18-jährige frisch gebackene Abiturientin Lisa Sacco ist bereits das dritte Mal Ferienlehrerin. Die junge Frau mit den langen dunklen Haaren will Grundschullehrerin werden und mit diesem Ehrenamt erste Erfahrungen sammeln. Gehört hatte sie von den Lernferien erstmals in ihrer Schule und meldete sich als Freiwillige, so wie ihre Mitstreiterin Emily Zimmermann.
Ich unterrichte halt die Schüler und gucke halt bei der Projektzeit zum Beispiel, ob ich irgendwie helfen kann. Aber eigentlich gucke ich eher nur, also, dass die Kinder das selber machen können. Wir finden halt, diese Kinder sollten gefördert werden. Und in der Schule ist das ja so, dass eine Lehrkraft den Kindern individuell sehr wenig helfen kann. Hier bei Climb helfen wir den Kindern ja auch sehr individuell. Und wir gehen auch auf einzelne Kinder ein und lassen uns sehr viel Zeit mit denen, wenn wir denen helfen oder mit denen sprechen. Und das ist auch sehr wichtig, dass die Kinder dann auch ein Gefühl bekommen, dass man sich für sie Zeit nimmt und ihnen geholfen wird.
Vor allem, wenn Kinder zum Beispiel sagen, irgendwie, ich kann das nicht, ich habe Angst vor irgendetwas, und man dann am Ende sieht, sie haben es doch geschafft und sind dann selber auch total stolz auf sich. Das ist sehr, sehr schön.
Bei was war das zum Beispiel? Bei welchem Projekt ist Ihnen das mal passiert, dass ein Kind sagt, ich kann das nicht?
Im Kletterwald. Also wir machen immer einen Ausflug in den Kletterwald, und da ist es häufig so, dass dann irgendwie Kinder sagen, ich kann da nicht drauf, das ist zu hoch, ich traue mich nicht. Und wenn man sie dann ein bisschen ermutigt, oder auch die anderen Kinder, die ermutigen die Kinder dann, und dann funktioniert es doch und wir alle stehen wieder unten zusammen am Boden und sind dann alle stolz auf uns. Das sind so Momente.
Sie haben das Abitur in der Tasche. Hier bei den Kindern ist vieles nicht so ganz einfach. Es sind Kinder, die aus teilweise schwierigen Verhältnissen kommen, die es nicht so leicht haben. Ist es ein Faktor für Sie, für die ehrenamtliche Arbeit, dass Sie sagen, das ist mir besonders wichtig, so eine Bildungsgerechtigkeit zu schaffen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich schätze es auch sehr, Bildung war für mich immer selbstverständlich eigentlich. So sieht man halt, es ist nicht selbstverständlich. Und dass man dann einfach mit, wie gesagt, Kleinigkeiten da beitragen kann, dass es halt sich verändert, das ist sehr, sehr schön.
Neben der Projektarbeit geht es ja aber auch um Deutsch und Mathematik. Also das wird ja auch morgens unterrichtet. Wie halten Sie die Kinder dabei Laune und bei der Stange? In den Sommerferien sich an Deutsch und Mathe zu begeben, ist ja schon eine Überwindung. Jetzt haben wir gerade richtig Hochsommer, ne?
Also in Deutsch klappt das eigentlich sehr gut immer. Wir haben verschiedene Texte über jetzt verschiedene Sehenswürdigkeiten in Duisburg. Wir gucken, dass wir es immer so abwechslungsreich wie möglich gestalten. Ja, und das klappt eigentlich sehr gut. Wir hatten jetzt den Ausflug zum Zoo. Der ist ja auch in Duisburg hier. Und da hatten wir zum Beispiel so ein Lied vorher über Tiere im Zoo. Und dann haben wir die Kinder raten lassen, was sie denn glauben, was unser nächster Ausflug sein wird. Und das hat ihnen auch sehr viel Spaß gemacht, glaube ich, so ein bisschen zu rätseln.
9 Ehrenamtliche und 3 Angestellte kümmern sich in Duisburg-Hochfeld um 30 Kinder. Besser könnte die individuelle Förderung nicht sein, sagt Jana Große-Plankermann stolz. Sie ist Lokalkoordinatorin des Bildungsprogramms, das durch Landesmittel und Spenden finanziert wird und neben Duisburg auch in Essen und Mülheim an der Ruhr stattfindet. Weil sie in Schulen gehen und dort aktiv für ihr Programm werben, schaffen sie es immer wieder genügend Ehrenamtliche zu finden. Allerdings fast ausschließlich Schüler und Schülerinnen. Da die Lernferien in der Vorlesungszeit stattfinden, melden sich nur wenige Studierende.
Also Kleimp lebt ja von den Ehrenamtlichen. Es zeigt sich immer wieder, dass es auch schwierig ist, Ehrenamtliche zu finden, die sich begeistern können oder einfach sagen, ich mache das kostenlos, in Anführungsstrichen.
Es gibt eine Aufwandspauschale, aber eben auch nicht mehr, ne, von 250 Euro. Aber
genau, und was natürlich, ich glaube, das, was am meisten wert ist, ist tatsächlich dieses Zertifikat, was die Ehrenamtlichen am Ende bekommen, wo dann auch nochmal genau drinsteht, wie lange sie da waren, an welchen Workshops sie teilgenommen haben. Wir versuchen auch die Ehrenamtlichen während ihrer Zeit hier bei den Lernferien zu begleiten. Also es findet morgens, bevor die Kinder kommen, und am Nachmittag findet immer noch Erwachsenenbildung statt. Es gibt Zeit, sich mit dem Trainer oder unserer Trainerin auszutauschen. Ich glaube, das ist halt so das Wichtigste, dass der Zusammenhalt stimmt, die Leute sich motivieren und einfach dann auch weitermachen, weil das reflektieren wir ja auch mit den Kindern. Durchhaltevermögen, auch weitermachen, wenn es mal schwierig ist.
Und schau zum Himmel.
Der vorletzte Ferientag ist geschafft. Am Nachmittag singen die ehrenamtlichen Ferienlehrer mit den Kindern noch zum Abschluss das Fliegerlied auf dem Schulhof. Eines von vielen Ritualen. Lisa Sacco wird etwas wehmütig bei dem Gedanken, dass ihr Einsatz morgen endet.
Ja, also die Kinder werden mir schon wichtig über die 2 Wochen, muss ich sagen. Und wir schreiben uns ja auch immer gegenseitig Briefe und es entsteht halt ein sehr schönes Verhältnis mit den Kindern. Ich habe das auch richtig gerne, ich habe die Kinder sehr gerne. Und am Ende ist es dann auch so, dass ich die dann alle sehr vermisse, wenn es zu Ende ist. Ja.
Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag.
An einem unscheinbaren Hochhauskomplex in der Krefelder Innenstadt. Hier hat der Krefelder Flüchtlingsrat seinen Sitz. Und dort im Büro treffe ich Christoph Bönders. Der ehemalige Hauptschullehrer ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig. Bis vor einem Jahr war er Vorsitzender des Flüchtlingsrates.
Hallo, Herr Bönders.
Ich möchte einen Kaffee.
Ein Wasser nehme ich gerne.
Ja, Wasser steht auch bereit.
Mittwochs ist Christoph Bönders Bürotag. Da macht er Papierkram, Behördenanfragen, Telefonate. Der 72-Jährige hat in den vergangenen Jahrzehnten vielen Menschen geholfen, hat Nachhilfe gegeben, bei Unterlagen beraten, Behördengänge begleitet, Abschiebungen verhindert. Ich will wissen, wie er auf seinen unermüdlichen Einsatz zurückblickt.
Das geht wirklich zwischen großer Dankbarkeit und eigener Freude, dass man vorangekommen ist und Menschen, die in viel schwierigeren Situationen leben, als man selbst lebt, wirklich elementar hat helfen können, bis zur Abgrenzung, dass man sagt, ich sag mal ein Beispiel, dreimal samstags mittags freigehalten, um Nachhilfe zu geben, wenn dann eben halbe Stunde vorher immer abgesagt wird. Das war auch eine ehemalige Schülerin von mir. Dann sagt man, jetzt ist es aber auch mal gut und du musst dich entscheiden, ob sie diese Hilfe haben will oder du lässt es sein. Aber so viel Freizeit kann ich da nicht für opfern und andere können vielleicht besser mit meiner Hilfe umgehen.
Das ist also auch wichtig, ne? Das ist auch Teil des Ehrenamts, dass man erkennt, wo sind die Grenzen und die auch zieht.
Ja, das halte ich für außerordentlich wichtig, weil ich glaube, dass ganz viele sehr enttäuscht bis Depression bei den Helferinnen und Helfer sind, wie wenig man manchmal machen kann und auch mit großen Fragezeichen und Unverständnis, insbesondere wie bürokratisch die Behörden nach wie vor mit Geflüchteten umgehen und welche Hürden sie alle haben. Ich bin erstaunt, wie ich das über Jahre ausgehalten habe, aber ich glaube, dass diese Menschen erstmal, die sich zum Ehrenamt entschließen, Ermutigung brauchen, aber auch im Zweifelsfall den Rat, mach 2 Stunden Nachhilfe und das muss es dann sein, bevor es dir jedes Mal danach schlecht geht. Es muss ein bisschen Freude machen. Man muss Freude daran haben, Menschen helfen zu können und es gibt ja auch oft Fortschritte.
Hallo.
Und
Geburtstag gut überstanden?
Ja.
Manche Familien hat Christoph Bönders über Jahre begleitet. Etwa die Roshanis aus Mazedonien. Vasvir Roshani arbeitet heute nicht weit vom Krefelder Flüchtlingsrat entfernt und nutzt die Mittagspause, um ihre Geschichte zu erzählen. Christoph Bönders hat vor 8 Jahren die Abschiebung ihrer Familie verhindert. Die 42-jährige dreifache Mutter erinnert sich an das erste Telefonat mit ihm, Tränen in den Augen.
Dann hat er gesagt, bitte kommen Sie mit ganzen Unterlagen zu mir. Und dann dachte ich mir, okay, sowas gibt es auch. Ein Lehrer hilft mir jetzt. Ne? Das war für mich, hat noch nie jemand gemacht, was er dann gemacht hat. Und er hat uns quasi von dem ersten Tag in der Hand genommen und hat uns wirklich nie losgelassen. Er hat immer gesagt, den Wort habe ich immer noch. Und für meine Arbeit benutze ich das auch sehr oft. Ich verspreche nichts. Aber versuchen tue ich alles. Er hat uns den wirklich richtigen Weg gezeigt. Er hat für meine Kinder die Zukunft uns gesichert, weil wir hatten Abschiebung. Und von der anderen Seite war ein Stellenangebot. Das war die Konditorei Heinemann. Und dann habe ich gesagt, Herr Bönders, nein, es lohnt sich nicht. Ich muss nach Hause. Wir haben Abschiebung.
Und dann, was haben Sie gesagt, Herr Bönders? Erinnern Sie sich mal.
Es gibt Möglichkeiten. Das ist ja das, wenn Ehrenamt sich auskennt, was es in der Geflüchtetenhilfe doch so sein sollte oder man sollte zumindest jemanden kennen, der Bescheid weiß, welche Möglichkeiten es gibt. Das war in diesem Fall eben die Möglichkeit, dass nach rechtskräftigem Abschiebebeschluss es nach wie vor die Möglichkeit gibt, im Sinne des Gnadenrechts die Härtefallkommission des Landes NRW anzurufen. Und das habe ich dann auch gemacht.
Und das hat aber auch bestimmt gedauert, oder? Bis es dann zu Entscheidungen kam?
Das hat weit über ein Jahr gedauert.
17 Monate.
Sie wissen es genau.
Heute arbeitet Vasvir Roshani bei einer Roma-Beratungsstelle. Ihre beiden ältesten Töchter sind ausgebildete medizinische Fachangestellte. Die jüngste besucht die Realschule. Die Familie ist integriert, will bald die Einbürgerung beantragen. Auch ein Verdienst von Christoph Bönders. Der Rentner hat keine eigenen Kinder. Dadurch war immer viel Zeit da. Langsam will sich der 72-Jährige zurückziehen. Doch der Krefelder Flüchtlingsrat hat Nachwuchsprobleme. Es fehlen jüngere Mitglieder, 30- oder 40-Jährige.
Ich sag das mal so etwas kulturkritisch, die modernen Zeiten lassen das eigentlich wenig zu. Also ich stelle mir immer eine Kernfamilie mit zwei Kindern vor, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man 8 bis 10 Stunden, 12 Stunden und manchmal auch mehr in der Woche auch abends eben zur ehrenamtlicher Tätigkeit zur Verfügung stehen kann. Das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen und das wird auch zunehmend zu einem Problem, weil ich sage das immer so etwas salopp, wir Oldies natürlich auch auf Nachwuchs hoffen und auch die Kompetenz in den sogenannten digitalen Medien ist bei den Älteren manchmal auch nicht so vorhanden, wie das eben für Jüngere notwendig wäre, um sie angemessen anzusprechen.
Zurzeit ist die Ausländerbehörde in Krefeld total überlastet. Ich habe gehört von 4.000 unbearbeiteten Anträgen, die da auf dem Tisch liegen. Wie bekommen Sie das zu spüren? Wie wirkt sich das wiederum auf Sie aus? Und welche Lücke füllen Sie dann mit Ihrer Arbeit?
Ja, ich glaube, wir sind die Abladestelle für den Frust teilweise und versuchen eben im Rahmen unserer Möglichkeiten da Verbesserungen hinzubekommen, auch manchmal individuelle, indem man eben Menschen anruft und sagt in der Behörde, es ist außerordentlich dringlich. Wir haben Ansprechpartner dafür in der Ausländerbehörde, aber das ist natürlich nicht die Lösung des Problems, nämlich alle diejenigen, die nicht den Weg zu uns oder anderen Beratungsstellen finden, die haben diese Möglichkeiten nicht. Zurzeit arbeiten wir daran, große Sensibilität und Öffentlichkeitsarbeit für das Problem hinzubekommen. Ich muss aber dabei sagen, wenn ich die Medien lese, ist das nicht nur in Krefeld so. Das ist ein Riesenstrukturproblem in Nordrhein-Westfalen und wahrscheinlich in der ganzen Bundesrepublik.
Christoph Bönders wurde vor kurzem für sein Engagement das Krefelder Stadtsiegel verliehen. Mit dem Stadtsiegel werden Menschen geehrt, die sich in besonderer Weise für die Stadtgesellschaft verdient gemacht haben.
Ja, das ist schon eine große Anerkennung. Ich habe aber ja auch in meiner Dankesrede gesagt, dass erstmal alle diejenigen, die über Jahrzehnte im Flüchtlingsrat ehrenamtlich gearbeitet haben, diesen Preis verdient hätten, weil die ja mit all den Schwierigkeiten zurechtgekommen sind, insbesondere nach den schwierigen Situationen eigentlich mit der zuständigen Behörde, dass dann der Oberbürgermeister und der Stadtrat hingeht und sagt, trotz alledem, trotz dieser Auseinandersetzungen, halten wir das für die Stadt Krefeld wichtig. Das war schon eine große Anerkennung für mich.
Das Wochenendjournal Alltagshelden, warum ohne Ehrenamt nichts läuft. Eine Sendung im Rahmen unseres diesjährigen Denkfabrik-Themas Wehrhafte Demokratie. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.